Ewig und drei Tage hat die Ampel über ihre BAföG-Reform geredet. Jetzt ist sie endlich da. Man muss allerdings sagen, es ist eine schwere Enttäuschung. Außer ein bisschen Inflationsausgleich ist da nicht viel mehr drin. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die BAföG-Reform der Ampel. Darüber wurde im Bundestag, na klar, da gehört es auch hin, gestritten. Mit Lukas Scholle habe ich mir gemeinsam die Debatte angeschaut. Und zwar haben wir geschaut ganz genau auf die Reden von Saskia Esken, der SPD-Parteivorsitzenden, der man so ein bisschen angemerkt hat, dass sie, naja, Argumente suchen musste, warum die BAföG-Reform dann doch ein tolles sozialdemokratisches Projekt ist, aber es ihr schwer gefallen ist. Und eine Wutrede von links von Nicole Gohke, die die Ampel angezählt hat und der Reform also jeden Sinn quasi abgesprochen hat und deutlich mehr fordert. Lukas Scholle ist Geschäftsführer beim Brümer Verlag. Das ist der Verlag, der beispielsweise das Jacobin-Magazin rausbringt. Und apropos Jacobin-Magazin. Vor kurzem hat Jacobin das Sommermagazin gelauncht. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Perfekt dargestellt im Cover. Künstliche Intelligenz möchte auf dein Leben zugreifen. Wähle aus, erlauben oder okay. wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr noch gute Sommerlektüre braucht, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Link gibt's unten in der Videobeschreibung, wenn ihr den Geld für die Welt Link nutzt. Kleiner Vorteil, kleiner Bonus, könnt ihr sogar im Abo im ersten Jahr 10% sparen. Checkt das gerne aus. Damit aber genug der einleitenden Worte vorneweg, kümmern wir uns mal um die BAföG-Reform. Ja, hallo lieber Lukas, schön, dass du da bist. Wir wollen über das BAföG-Gesetz reden. Da hat die Ampel einiges geändert. Ob es wirklich deutlich verbessert ist, wollen wir mal sehen. Ich würde dir erstmal den Ball zuspielen und zu fragen, was genau hat die Ampel denn geändert?
Ja, moin moin. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und bei dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bzw. der Novelle, die jetzt kommt, soll die Lage der Studierenden verbessert werden. Denn die Lage ist ja ziemlich prekär in den allermeisten Städten, vor allem mietenbedingt, aber auch natürlich die generellen Lebenshaltungskosten sind natürlich enorm. Und hier will die Ampel Abhilfe schaffen. Ob sie das tut, werden wir später sehen. Jedenfalls befindet sich in diesem Gesetz ein ganz langer Maßnahmenkatalog, wo man bei einigen Maßnahmen auf jeden Fall nichts dagegen haben kann. Die sind auf jeden Fall ganz sinnvoll. Zum Beispiel die Studienstarthilfe. Das ist ein Zuschuss am Anfang des Studiums für finanzschwache Familien von maximal 1.000 Euro. Ganz sinnvoll. Die meisten Leute brauchen dann einen ordentlichen Laptop oder was auch immer für die Uni, um ordentlich arbeiten zu können. Und das hilft natürlich ganz direkt Leuten. Und das ist auch ein Zuschuss, bedeutet nicht auf die generelle Kreditsumme angerechnet, muss man ja dazu sagen. BAföG wird zum Teil wieder zurückgezahlt. Auch dahingehend natürlich wichtig. Und ganz viele andere Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man während des BAföGs einmal die Fachrichtung wechseln kann, dass die Zuverdienstgrenzen neben des BAföGs, wenn man noch arbeitet, ein bisschen erhöht werden. Also viele gute Maßnahmen, die sich da verstecken. Werden wir auch gleich hören von Saskia Esken, wenn sie uns das ein bisschen abstrakt vorstellt und dann die Kritik daran, werden wir auch noch hören. Und genau, das Ganze ist allerdings im Volumen an die großen Kernfragen geht es nicht wirklich ran, da die Sätze von 934 auf 992 Euro erhöht werden.
Das ist der Höchstsatz, ne, den man bekommen kann.
Genau, das ist der Höchstsatz, ungefähr 6% Steigung, auch ähnlich zur Inflationsrate. Das wird auf jeden Fall konstant gehalten, die Höhe. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diese Höhe schon grundsätzlich in der Armutsschwelle liegt sozusagen oder drunter, dass die Studierenden in Armut leben, wenn sie jetzt nicht dazu verdienen oder irgendwelche besonderen Wohnverhältnisse haben. Das ist der eine Punkt. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass nur 11% der Studierenden überhaupt BAföG bekommen und darüber hinaus natürlich da vor allem dann auch noch Armut existiert, wo halt die Familien dann irgendwie ein bisschen mehr Einkommen haben, aber die Studierenden keinen Unterhalt bekommen. Sowas gibt es ja alles und dann nicht ihre Eltern verklagen wollen. Also ganz prekär. Genau, und die Probleme schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Nochmal eine Frage zum Höchstsatz. Da drin ist ja eine Wohnpauschale. Wie hat sich diese Wohnpauschale verändert?
Genau, die hat sich ein bisschen überproportional verändert von 360 auf 380 Euro, wobei man natürlich sagen muss, dass das auch für WG-Zimmer jetzt in irgendwelchen Unistädten natürlich nicht kostenentsprechend ist.
Viel Spaß dafür in Berlin oder München oder ist schon in Düsseldorf was zu finden, ne?
Ja, ja, voll. Also das ist auch tatsächlich in Unistädten ist das auch gar nicht so, natürlich irgendwo auf dem Dorf oder sowas, wo halt keine Uni ist und nicht zum Semesterstart viele Studis hinziehen, ist das natürlich was anderes als in Unistädten. Also das ist auf jeden Fall natürlich auch eine viel zu geringe Höhe.
Aber das kann ja auch nicht das Argument sein, ne, dass man sagt, die Studis müssen eine Stunde außerhalb wohnen, um dann morgens und abends eine Stunde zur Uni zu tingeln und dann benachteiligt sind gegenüber denen, die sich das in der Stadt leisten können. Saskia Esken hat den Ausschlag gemacht und wir hören uns mal an, was sie dazu sagt.
Ich freue mich sehr, dass so viele junge Leute heute auf den Tribünen sitzen, denn um sie geht's ja. Vor 10 Jahren habe ich hier in diesem Haus meine allererste Rede gehalten und es war zum Bundesausbildungsförderungsgesetz, nämlich zum BAföG. Und als Vizepräsidentin hatte mit Edelgard Bullmann, eine profilierte Bildungspolitikerin damals, den Vorsitz über die Sitzung. Und das hat mich bei aller Nervosität mit Stolz auch erfüllt. Denn das BAföG ist ja eine durch und durch sozialdemokratische Idee. Wir haben es vor 50 Jahren erfunden und unter Willy Brandt umgesetzt. Und wir waren und wir sind überzeugt. Ist das da der neue Stil bei der CDU jetzt? Das Dazwischenbrüllen? Ich dachte, das ist deren Rolle.
Die Rolle will sich ein Jens Spahn doch sicherlich nicht abnehmen lassen.
Ja. Hier war.
Oh, guck mal, ganz dekoriert und hoch besetzt. Friedrich Merz sogar vorne in der ersten Reihe. Ja, man könnte ja fast meinen, das Thema wäre der CDU wichtig gewesen. Naja, oder war eine wichtige Rede danach und es war Kernzeit. Das ist wahrscheinlich die schlüssigere Variante.
Ja. Yeah. Sind überzeugt, dass alle jungen Menschen ihre Bildungs- und Ausbildungswege frei und unabhängig wählen und gehen können. Und dabei ging und geht es uns bei weitem nicht darum, dass alle jungen Menschen studieren machen müssen, Abitur machen, sondern um Bildungsgerechtigkeit und um.
Ja, das zu dem Thema.
So schnell kann's gehen.
Gerade noch angesprochen. Ja, schon macht er den Sittich. Alles klar. Jo. Oh, rein, Lott-Jörn Friedrich Merz.
Selbstbestimmung. Und das Signal an die jungen Menschen war damals und ist es auch heute, dein Leben gehört dir. Und die junge Generation hat was draus gemacht. Doch ganz ehrlich, an diese Erfolge konnten wir zuletzt nicht mehr anknüpfen. Denn ein Viertel der Kinder lernt in der Grundschule nicht genügend gut lesen, schreiben, rechnen. 50.000 Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule jedes Jahr ohne Abschluss. 2,5 Millionen junge Menschen sind ohne Ausbildung. Und ich finde, über die existenziellen Sorgen dieser jungen Generation müssen wir uns nicht wundern.
Dabei ist ja gut, dass so eine Schulklasse da ist, ne? Und ist ja auch ganz nett, also für die Klasse selber so, war eine ambitionierte Lehrerin oder ein ambitionierter Lehrer. Aber, also man hat ja schon das Bild gesehen, groß Bock haben die da alle nicht besonders drauf, ne? Also die sitzen da und müssen sich diese langweiligen Reden da hintereinander anhören. Ja, und am Ende, die ganzen Probleme, die da angesprochen werden, werden natürlich durch ein bisschen mehr BAföG nicht gelöst. Ja, dass Unterricht ausfällt, beispielsweise, dass die Schulen unterbesetzt sind, dass die Turnhallen marode sind. All das, was den Schülerinnen und Schülern auf die Füße fällt und den Alltag schwer macht, ändert man nicht mit ein kleines bisschen mehr Absen beim BAföG.
Vor allem, wenn da halt 30 Leute sitzen und 11% der Studis kriegen BAföG, so, dann kannst du ja, kannst selber abzählen. Ja. Aber ja, das hören wir gleich noch.
Ihrer Verunsicherung bei. Da sieht sich eine Generation, die in einer zumeist sorglosen Kindheit aufgewachsen ist, im Erwachsenwerden einer Vielzahl bedrohlicher Krisen gegenüber. Der Krieg ist zurück in Europa und damit die Angst. Schülerinnen und Schüler, die mich, die uns nach der Wehrpflicht fragen, treibt die ernsthafte Sorge um, ob sie selbst Teil eines Krieges werden könnten. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Bundeskanzler dafür sorgt, dass unsere Unterstützung der Ukraine nicht.
Kannst du mir mal sagen, warum die beim BAföG über die Unterstützung der Ukraine sprechen muss?
Ja, nee, das ist eine Rede für TikTok wahrscheinlich, deswegen dachte ich.
Man wirft der AfD ja immer vor, über ihren eigenen Quatsch zu reden, egal was das Thema ist, um nur Videos zu produzieren, wahrscheinlich, weil die irgendwie sonst nicht vernünftige Aufnahmen hinbekommen. Aber ich meine, muss man jetzt, ist ja SPD-Kernthema, ja, sie ist noch stolz darauf, dass sie BAföG eingeführt haben und dann redet sie noch keine 2 Minuten und kommt auf die Ukraine und die Wehrpflicht, ne? Wäre geil, wenn die Klasse gleich abgesteppt wäre. Wäre Pflicht, nee, alles klar, sind wir raus, ne? Ciao.
Ja, kleiner
einmal
Spoiler,
den Friedrich Merz machen.
Kleiner Spoiler, viel konkreter als das zum BAföG wird es aber auch nicht werden bei ihr. Aber gut, dafür hören wir die Kritik.
Unter gar keinen Umständen dazu führt, dass Deutschland oder NATO oder die NATO Kriegsbeteiligte werden. Auch die Corona-Pandemie hat für junge Menschen eine über Monate andauernde, bei vielen noch fortdauernde Einsamkeit erzeugt. Es hat tiefe, tiefe Narben hinterlassen. Diese jungen Menschen brauchen Räume für sorglose Begegnungen, offene Austausche, wie zum Beispiel im Rahmen des Aufholpakets. Zu kurz leider. Sie brauchen Bildung, um ihre Welt zu verstehen. Sie brauchen Chancen, diese Welt aktiv auch mitzugestalten, ihren Lebensweg selbstbestimmt gehen zu können. Denn ihre Mitwirkung wird ja gebraucht in unserer Volkswirtschaft, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie. Und deshalb hat diese Regierung von Anfang an den Plan verfolgt und auch umgesetzt, die Bildungschancen zu verbessern. Mit dem Startchancenprogramm unterstützen wir ganz gezielt Schulen mit einem hohen Anteil benachteiligter Schülerinnen und
ich habe langsam, check ich, was der Vibe ist. Das BAföG-Gesetz ist ja selbst zu wenig, die Änderungen. Und deswegen spricht sie einfach über ganz viele andere Sachen. Ja, die jungen Menschen, die haben ja auch Angst, ob wir Kriegspartei werden. Und wir unterstützen die Ukraine, damit sie sich da keine Sorgen machen müssen. Und ja, wir haben ja auch noch das Startchancenprogramm und überhaupt. So schön mal andere Gesetze mit dazu kleistern, damit das Gesamtbild ein bisschen größer wird. Weil wenn man nur die nackten BAföG-Änderungen halt nimmt, dann ist das ein bisschen wenig. Bisschen wenig Fleisch am Knochen.
Interessante These, aber dann muss man sich als Parteivorsitzende ja nicht dahinstellen und so eine Rede halten. Also dann kann ja auch jeder andere die Rede halten. Also ich verstehe es nicht ganz, wie man sich dann dahinstellt und so eine Rede hält.
Hast du auch wieder recht.
Dafür gibt es halt etliche andere in der Bänkler, die es genauso machen könnten, auch im Tonstil.
Ja.
Schüler mit der Ausbildungsgarantie sorgen wir dafür, dass junge Menschen, die keinen Ausbildungsbetrieb finden, eine außerbetriebliche Ausbildung erhalten können. Und wir setzen alles daran, dass das BAföG wieder mehr junge Menschen erreicht, deren Eltern sie finanziell nicht ausreichend unterstützen können. Schon gar nicht bei den derzeitigen Lebenshaltungskosten.
Also, dass sie den Kreis mit dieser 5%igen und fast 6%igen Erhöhung der Freibeträge groß anheben, glaube ich beispielsweise nicht. Also, da hätte man ganz anderes für machen müssen, um den Kreis ordentlich auszudehnen. Und andererseits muss man sagen, es ist ja erstmal peinlich. Wenn die schon über BAföG redet, ist das angrenzende Thema eigentlich der KfW-Studienkredit, der nach der Zinserhöhung der EZB kolossal teuer geworden ist, von 4, noch was auf 9, noch was Prozent, mittlerweile einen Ticken runter. Aber vor dem warnen Verbraucherschützer, dass Studis, die eben kein BAföG bekommen und trotzdem studieren wollen, Kohle brauchen dafür und einen Kredit nehmen, dass sie den nicht nehmen sollen, weil das eine Schuldenfalle ist. Muss man sich mal überlegen. Verbraucherschützer warnen vor einem staatlichen Kreditangebot. Wie peinlich, ja? Und jetzt hier von der großen Ausweitung des begünstigten Kreises hier zu faseln. Als Fake News ist
voll. Vor allem, wenn man betrachtet, dass es ja bei den Einkommen der Freibeträge, was zugrunde liegt, ja auch es Nominallohnerhöhungen gab.
Ja, was bringt das 6% höhere Freibeträge, wenn auch die Einkommen ja 6% gestiegen sind?
Genau, also quasi der begünstigten Kreis wird quasi wieder ausgeweitet, nachdem er eingeschränkt wurde, qua Inflation. Das ist natürlich hier eine große Nebelkerze. Und zu den Studienzinsen kommen wir später auch nochmal. Da gibt es hier auch tatsächlich einen Entschließungsantrag, der dazugelegt wurde.
Ja.
Die horrenden Mieten, die hohen Kosten für Heizung, Strom und Mobilität, das macht jungen Menschen und eben auch ihren Eltern große Sorgen, weil es
deswegen haben die erstmal die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme erhöht, damit die Sorgen nochmal größer werden. Aber das wirklich, da muss die SPD sich ja nicht wundern, dass sie bei jungen Leuten, dass sie bei Arbeitern einfach nicht mehr ankommt, wenn die sich so ein Gefasel anhören müssen, dann kriege ich ja Wut. Also da kommt bei mir der innere Wutrede Jens Spahn raus, wenn ich sowas höre. Wie sehr an der Realität vorbei will man sprechen?
Voll, und das hätte ja total Potenzial. Die Parteivorsitzende spricht beim BAföG-Gesetz. Also das politische Potenzial dahinter ist natürlich enorm, aber ich glaube so nicht.
Und überleg mal, also als Ampel, wenn SPD, Grün und FDP doch eine Sache hinbekommen sollten, dann mehr Kohle für Studis für Bildung. Weil das ist was, wo die ideologisch alle nah beieinander sind. Soll irgendwie Chancengleichheit geben und Aufstieg durch Bildung und all diesen ganzen Quatsch, den man verspricht, der in der Realität sich nicht materialisiert, weil, pass auf, passt jetzt ganz gut. Es gab ja zuletzt den neuen Bildungsbericht und da haben wir es doch wieder schwarz auf weiß in der Statistik. Ich habe es mal mitgebracht. Wie das denn aussieht? Also, wenn die Eltern einen Hochschulabschluss haben, dann haben auch 56% der Kiddies einen Hochschulabschluss und nur 3% kein Abitur oder keinen Berufsschulabschluss, sprich Elternakademiker, Kinderakademiker. Wenn die Eltern das nicht haben, wenn die gering qualifiziert sind, dann haben 40% der Kids auch keine Abitur oder keinen Berufsschulabschluss und umgekehrt nur 12% einen. Heißt, Eltern Akademiker und dicker Geldbeutel, dann für die Kids gleich auch, wenn nicht, dann nicht. Es gibt, also wenn das nicht schwarz auf weiß mal wieder der Beleg dafür ist, dass die Durchlässigkeit im Bildungssystem eine Illusion ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn die Ampel nicht das als Kernprojekt für sich hat und da Kohle reinsteckt, wo dann? Also ja noch mehr als Klimaschutz, weil da ist die FDP ja nicht so geil drauf, beispielsweise. Oder irgendwelche anderen sozialen Themen, wo die FDP dann immer nicht so geil drauf ist. Oder Bürokratieabbau, wo dann die SPD wiederum irgendwie Angst hat, dass Regulierung verloren geht. Also überall gibt es irgendwie Pro und Contra bei den beiden. Aber bei Bildung eigentlich nicht.
Ja, das sieht man auch eigentlich ganz gut an dem Gesetzentwurf, der im Volumen nur 250, beziehungsweise wenn man noch die Sozialgesetzbuchsachen dazu rechnet, 300 Millionen Euro jährlichen Unterschied macht an Mehrausgaben. Also das ist wirklich marginal dafür, dass es hier als so große Reform verkündet wird. Erstens natürlich, weil es ein Kredit ist, aber auch natürlich, weil die Erhöhung so niedrig ist und auch, weil der Begünstigtenkreis halt auch so niedrig ist. Deswegen fällt es halt nicht so ins Gewicht.
Einmal Mautskandal ist das. Oder anders gesagt, ein Zehntel von Jens Spahns Massenskandal von 3,5 Milliarden. Nur mal, um die Dimensionen klar zu haben. Ja, einfach keine Priorität, soll man sagen. Bitter.
Jeden Monat ihr Budget zu sprengen droht. Und deshalb sorgen wir beim BAföG mit höheren Sätzen und Wohnkostenpauschalen dafür, dass diese Sorge etwas kleiner wird.
Dass sie selbst nicht mal ehrlicherweise dazu sagt, dass das nicht mehr als Inflationsausgleich ist, ne? Ist auch wieder Sand in die Augen der jungen Leute, die da sitzen und zusehen. Denn mehr ist es ja nicht. Es ist nur Inflationsausgleich. Wenn man die 1.000 Euro für Bürgergeldfamilien noch dazu nimmt, aber das sollen nur 15.000 Anträge sein von 330.000. Ja? Also nicht mal 10%.
Ja.
Die Bauministerin Klara Geiwitz flankiert das mit ihrem Sonderprogramm für junges Wohnen, das die Schaffung bezahlbarer Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende ermöglicht. Und wir fördern mit dem Semesterticket eine bezahlbare Mobilität für Studierende. Und wir erwarten schon, dass die Länder beim Azubi-Ticket auch flächendeckend nachziehen. Denn nur wer bezahlbar wohnen kann, leben und mobil sein kann, kann mit Ausbildung und Studium unbeschwert in ein eigenständiges Leben starten und sich auf eine gute Zukunft konzentrieren. Und das ist so wichtig, weil trotz bester Arbeitsmarktchancen, die Sie ja alle haben, sieht die Generation ihre Zukunft leider nicht sehr positiv. Und uns, die Politik, empfindet sie als sehr entfernt von ihren Sorgen. Junge Menschen wollen gesehen und verstanden werden.
Wie kann das nur sein, Frau Esken? Vielleicht nochmal die eigene Rede anhören.
Ich finde es auch ein bisschen unangenehm, in so einer Rede über die Jugendlichen zu sprechen, wenn man sie quasi kurz vorher so direkt anspricht. Ein bisschen cringe, aber gut.
Sie wollen mitreden, sie wollen mitgestalten. Wir nehmen das als SPD sehr ernst. Und ich finde, das sieht man in unserer Fraktion im Bundestag ebenso wie im Europäischen Parlament. Denn in beiden Parlamenten...
Ja, jetzt fangen wir noch an, über den Stadtrat von Mönchengladbach zu reden.
Stellen wir mit einem Viertel der Abgeordneten unter 35 die junge Generation ganz gut dar.
Er hat dann leider nichts gebracht bei dem Gesetz.
Ja, scheinbar hat es nichts gebracht, ja. Und ganz ehrlich, also ein 33-jähriger SPD-Seeheimer hat mit einem 19-jährigen Studenten 0,0 gemeinsamen Ausgangspunkt. 0,0.
Der
verdient 11.000 brutto im Monat. So, und der andere muss von 380 Euro wohnen, so. Wie sollen die was gemeinsam haben? Toll, die haben beide einen TikTok-Account. Yay. Applaus.
Wenn es hochkommt.
Ja, wenn es hochkommt.
Junge Menschen erwarten zu Recht von uns, dass ihre Belange, ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte...
Ganz kurz. Wagen wir mal den Blick in das SPD-Publikum. Also so viele von den jungen SPDlern, die sie da angekündigt hat, sehe ich da ehrlicherweise nicht. Na? Also
die nehmen gerade TikTok-Tänze auf.
Ah, die nehmen gerade TikTok-Tänze auf, ja, ja. Die erste Reihe ist auch gerade erst aus dem Tiefschlaf erwacht, so wie das aussieht. Junge, 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 Junge.
Ja. Junge Menschen erwarten zu Recht von uns, dass ihre Belange, ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte in den Parlamenten und Parteien eine Rolle spielen. Und deshalb mit dieser BAföG-Reform und mit vielen anderen Maßnahmen wollen wir dazu beitragen, tragen wir dazu bei, dass junge Menschen ihr Leben wieder sorgenfreier leben und selbstbestimmter gestalten können. Wir wollen, dass sie fühlen, dein Leben gehört dir. Vielen Dank.
Ja, können die ja wollen, machen die aber nicht viel für. Ja, das ist mal die Schlussfolgerung. Jetzt schauen wir uns an, wie denn die Kritik von links aussah. Und zwar hat dazu gesprochen
Nicole Gulke, Bildungspolitikerin der Linken. Und wir hören uns mal dann an, was sie zu sagen hat.
Im Ausschuss für Bildung und Forschung mit seinen Argumenten zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und weitere dazu in die etwas andere Richtung. Jetzt von Nicole Gulke aus der Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ja, das BAföG war mal das Instrument für Bildungsaufstieg und Chancengerechtigkeit. Und ja, das BAföG war mal das Vorzeigeprojekt der Sozialdemokratie. Aber es hat einen so gravierenden Bedeutungsverlust erfahren, dass es eben nicht verhindern kann, dass mittlerweile 36% der Studierenden in Armut leben. Und ich finde es schon irgendwie bezeichnend.
Bei den Studis, die zu Hause ausgezogen sind, sind sogar 73%. Boah. Was für eine wahnsinnige Zahl. Ja. Das ist nur, wenn die noch Hotel Mama haben, dass dann die Statistik damit geschönt wird.
Dass alle Redner der Ampel, die sich hier zu Wort melden, erzählen, wie toll das BAföG mal war. Ja, da werden die 70er und die 80er Jahre hervorgekramt. Ja, da war das BAföG natürlich auch noch gut. Aber das Problem ist doch, dass es heute nicht mehr gut ist und dass die Ampel daran nichts ändert. Das ist das Problem. Das BAföG ist mittlerweile so schlecht und unzureichend, dass die Studis es schon gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Sie scheuen den bürokratischen Aufwand bei der Antragstellung. Sie haben Angst, sich damit zu verschulden für etwas, was am Ende noch nicht mal zum Leben reicht. Die Wahrheit ist, das BAföG führt schon lange nicht mehr aus der Armut heraus, sondern treibt die Studierenden, weil es eben nicht armutsfest ist, und durch die Verschuldung noch mal tiefer hinein. Daran ändert die Ampel nichts. Und das ist verrückt in diesen Zeiten. Was läge näher für eine Bundesregierung, die sich selbst zur Fortschrittskoalition erkoren hat, die ein Jahrzehnt der Bildungschancen ausgerufen hat, als das BAföG endlich mal wieder so richtig auf Vordermann zu bringen. Aber trotz anhaltender Krisen, trotz Wohnungsnot, Inflation, trotz dessen, dass die Armutsquote unter Studierenden noch mal deutlich über derjenigen für die Gesamtbevölkerung liegt, geht die Ampel eine echte Strukturreform nicht an. Die Anhebung der Bedarfssätze um 5%, die Erhöhung des Wohngeldzuschusses um 20 € sind keine genügenden Hilfen. Genauso wenig wie die Rücknahme der zuerst geplanten Erhöhung des Darlehensanteils. Leute, das ist maximal ein bisschen weniger unverschämt als Ihre Idee, dass die Studis sich noch mehr verschulden sollen. Und es ist falsch. Es ist falsch, dass die Schülerinnen und Schüler schon wieder überhaupt keine Rolle spielen. Vor 10 Jahren wurden noch 312.000 Schülerinnen und Schüler mit dem BAföG gefördert. Jetzt sind es 45% weniger.
Boah, auch eine Wahnsinnszahl, ne? Ist ja eine Schulklasse, die auch da gewesen ist. Also jetzt sozusagen nur die halbe Klasse, wenn man so will.
Und dabei wissen wir doch, dass...
Wobei auch das falsch ist, weil natürlich nicht die halbe Klasse gefördert wird, aber wenn die ganze Klasse vorher repräsentativ gewesen wäre dafür, dann die halbe so. Na, ein bisschen vergaloppiert.
Armut natürlich schon vor dem Studium beginnt. Jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Von 100 Grundschülern aus nicht-akademischen Elternhäusern beginnen nur 21 ein Studium. Und jetzt führt die Ampel eine Studienstarthilfe ein, die gerade mal 15.000, 3% der Studierenden erreichen wird. Ich meine, merkt ihr noch was? Das ist völlig an dem vorbei, was es braucht. Kolleginnen und Kollegen, diese 29. Novelle war wohl die letzte Chance für die Regierung, das Versprechen einer Strukturreform einzulösen. Diese Chance wurde vertan und Politik wurde unglaubwürdig gemacht. Die Wahrheit ist, dass alles, was mit echten Bildungschancen zu tun hat, dieser Regierung zu teuer ist, weil sie nicht bereit ist, die Schuldenbremse anzutasten oder an das viele Geld ranzugehen, das auf den Konten der Superreichen rumliegt. Das ist Chancenverhinderung und keine Chancengerechtigkeit. Die Linke hat Vorschläge gemacht, wie das BAföG armutsfest und existenzsichernd werden kann, wie es wieder die erreicht, die es auch brauchen. Der Darlehensanteil muss fallen, das BAföG muss wieder Vollzuschuss werden. Ich appelliere an die Abgeordneten mit Bauchschmerzen, stimmen Sie unseren Anträgen zu. Vielen Dank.
Nicole Gut.
Ja, also auf den Punkt, muss man sagen. Ne? Finger in die Wunde gelegt, was ja auch nicht schwer war, weil einfach so viel offene Flanke da ist mit diesem, also diesem mehr als bisschen Inflationsausgleich ist es ja nicht, was sie da vorgelegt haben. Boah.
Ja, und der Kontrast ist auch nochmal bemerkenswert. Bemerkenswert, ja, ja, ich
ja.
weiß. zwischen Saskia Esken und Nicole Gulke. Also wie hier einmal einschlafen und einmal aufwachen ist. Ja. Einmal quasi Vernebelung und einmal den Finger in die Wunde legen. Ist schon sehr bemerkenswert. Und natürlich auch die einzelnen Inhalte. Finde ich auch spannend, vor allem den Vollzuschuss, dass man halt das BAföG nicht mehr als Kredit macht, wodurch quasi die Studierenden Schuldner werden und dann auch noch natürlich jahrelang nach dem Studium den Kredit abbezahlen müssen. Dadurch sinkt die Nachfrage und natürlich das Wohlstandsniveau, aber sie werden natürlich auch dadurch proletarisiert, könnte man sagen, indem sie halt weniger streiken auf Arbeit, weniger Gefährdung bei Jobwechseln eingehen und sowas alles, hat natürlich dann jahrelange Konsequenzen.
Ja, ja, ja. Wenn wir mal über das Ideal sprechen, dann müssten die Sätze deutlich höher sein, dann müsste das deutlich weiter in die Mittelschicht geöffnet werden. Ich glaube, es ist sogar bei den jungen Liberalen so, also der Jugendorganisation der FDP, dass die sogar für elternunabhängiges BAföG sind. Also bis dahin kann man jetzt überlegen, muss das sein, ja, aber an sich, also auch ein Jugendlicher, der aus einer Rich-Familie kommt, ja, wo die dem dann nur das finanzieren, was sie selber wollen. Und für den wäre das ein Tick mehr Freiheit. Von daher finde ich den Gedanken gar nicht schlecht. Ja, aber eben nicht dieses Erbsenzählen.
Voll. Und die Verteilungskomponente kann man ja darüber herstellen, dass man halt die Eltern ordentlich besteuert, ja. wie bei jedem Ziel. Und natürlich hat auch wahrscheinlich ein Rich Kid Kind keine Lust, seine Eltern zu verklagen, wenn es quasi irgendwie die Unterhaltszahlung nicht bekommt und so. Weil das ist natürlich noch eine ganz andere Ebene, die halt dann da auch mit reinspielt. Also hinsichtlich der Freiheit, obwohl das jetzt natürlich nicht die bedürftigste Zielgruppe ist.
Und wenn man also den Betrieb vom Papa erbt und eine schöne Immobilie und das sowieso schon weiß, macht es auch keinen Unterschied, ob man eben auch 1.500 Euro BAföG bekommen hat oder nicht. Ja, macht für die Vermögensposition, selbst von Rich Kids, 0,0 aus. Also ist wieder Erbsenzählen an falscher Stelle, zeigt einfach die Priorität. Ich finde es also schräg, weil Christian Lindner hat mal diesen tollen Satz gesagt, der ist hängen geblieben. Ein guter Redner ist er ja. Die nächste Generation soll immer mehr können und mehr wissen als die Generation davor. Und das setzt eben voraus, erst recht in einer alternden Gesellschaft, wo immer weniger Junge, immer mehr Alte bald durchfinanzieren und durchfüttern müssen, dass man eben in Bildung investiert.
Ja.
Ja, belassen wir es dabei. Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt interessiert uns natürlich, was ihr zu der Debatte und der BAföG-Reform denkt. Haut es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Alle Links zu Lukas, falls ihr mehr von ihm lesen oder hören wollt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao.